Ich habe angefangen in den 80er Jahren, weil in der Forschung immer wieder deutlich wird, dass dort Diskriminierung im Fußball insgesamt, in der ehemaligen BRD und aber auch in der DDR, immer stärker im Stadion auftreten. Verschiedene Arten von Diskriminierung, nicht nur Antisemitismus, aber auch Antisemitismus. Und ich habe versucht, an Quellen ranzukommen, an Quellen wie Fanzines, aber auch an wissenschaftlichen Texten, beziehungsweise zu suchen, ob es welche gibt aus der Zeit, aber halt auch bis heute hin, aus den letzten 30 Jahren sind es ja, oder bald 40 Jahre, für den Zeitraum. Und habe letztendlich versucht, alles, was mit dem Thema zu tun hat, zu sichten und auszuwerten.
Vielleicht können wir da auch historisch so ein bisschen einsteigen. Das finde ich nämlich interessant, weil wenn du seit den 80er Jahren geforscht hast, dann heißt es, es gab ja damals noch BRD und DDR. Und ich kenne aus der DDR halt so Erzählungen, dass halt irgendwie gerade Fußballspiele, dass das oft Momente gewesen sind, wo Menschen es erlebt haben, dass sich der Staat, oder eine der wenigen Situationen, wo sich der Staat verletzlich gezeigt hat, weil es nämlich ganz oft Situationen gab, wo die Polizei, die Volkspolizei, das nicht unter Kontrolle gehabt hat. Und das hat aber auch wiederum zu unschönen Szenen geführt. Führt eben ja zu Ausschreitungen, die auch rassistisch, antisemitisch gewesen sind. Und das als Frage vielleicht, gibt es Unterschiede oder hast du Unterschiede festgestellt in dieser Zeit zwischen BRD und DDR?
Ja, was du ja richtig beschreibst, ist, dass der DDR-Fußball als so ein Freiraum wahrgenommen worden, wo man halt auch von der Repression vielleicht nicht so betroffen war, wenn man seine Meinung äußert. Was stimmt, ist aber, dass im Laufe der 80er Jahre es immer stärker in Richtung von nationalsozialistisch verherrlichenden Positionen gekommen ist, beziehungsweise rassistischen Positionen oder nationalistischen Positionen, die im Fußball offen geäußert worden sind und verbunden mit gewalttätigen Ausschreitungen, aber auch ganz deutlich rassistischen Ausschreitungen. Also zum Beispiel auf Fahrten von einem Auswärtsspiel, vom Auswärtsspiel wieder zurück nach Berlin oder umgekehrt, wenn man in Berlin war, wieder zurück in seine Stadt, gibt es immer wieder Vorfälle, wo ganz gezielt Menschen angegriffen worden sind, die zum Beispiel mosambikische Vertragsarbeiter oder Leute aus Kuba, die halt ganz eindeutig aufgrund von rassistischen Vorurteilen angegriffen worden sind. Da gibt es eher Vergleiche zur BRD damals. Auch in der BRD sind damals immer stärker rechte Tendenzen im Fußball aufgetreten, verknüpft mit Gewalt und im Laufe der 80er Jahre auch immer stärker mit Rassismus und rassistischen Ausschreitungen, die außerhalb von dem Stadion stattgefunden hat. Das heißt auch auf Anfahrtswegen bis hin zu in den Innenstädten, dass Cafés überfallen worden sind, wo viele Migranten waren. Also da würde ich eher sagen, es gibt ähnliche Entwicklungen zur gleichen Zeit. Vielleicht waren die Voraussetzungen andere. Die in der BRD waren nicht antistaatlich konnotiert, sondern das war ein Aufbegehren einer rechten Fußballwelt oder von rechten Fußballfans, wogegen in der DDR das viel, viel stärker noch als so ein auch einer Unmutsäußerung gegenüber dem Staat gesehen worden ist. Und in Interviews, die von Fans, die damals im Stadion waren, sagen die auch im Nachhinein, dass ihre Parolen dadurch an Schärfe gewinnen sollten, dass sie in einem offiziell antifaschistischen Staat auf den Nationalismus und auf rechtes Gedankengut verwiesen haben oder daran angeknüpft haben. Das wird von manchen durchaus selbstkritisch im Nachhinein gesehen und gesagt, okay, wir haben da vielleicht auch was gerufen oder mitgemacht, was eigentlich nicht so ganz unserer Position entspricht. Das ist in der BRD so nicht gewesen. Da gab es nicht diese antistaatlichen Tendenzen im Fußball.
Wo wir über die 80er Jahre sprechen, da auch nochmal eine Rückfrage. Das wäre ja interessant zu gucken, warum es genau in der Zeit irgendwie so ein, sozusagen das offensichtlich wird, dass es Antisemitismus in der Fanszene gibt. Mit was hat denn das zu tun? Kann man denn sagen, vielleicht, dass die 80er Jahre ein Zeitpunkt ist, wo sowas wie Fankultur und so weiter überhaupt erstmal populär wird in einem größeren Maßstab?
Ja, die Frage ist sehr gut. Sie ist nicht einfach zu beantworten. Also, zum einen konnte ich wenig aus den 70er Jahren finden. Das heißt, wenn man jetzt die BRD anguckt in den 80er Jahren, dann fangen da viele Forschungen an und die kommen im Besonderen aus dem pädagogischen Bereich, also von denjenigen in der Gesellschaft, die auch mit Fußballfans eigentlich zu tun haben, die in den Jugendzentren mit denen zu tun haben, die auch versuchen, das zu erklären, was passiert da eigentlich mit einer Jugend. Also die Fans werden damals als tendenziell eher jugendlich dargestellt, die rechts sind, die gewalttätig sind und damals auch noch einer, das ist eine relativ kleine Szene insgesamt. Fußball damals hat nicht so viele Leute fasziniert und nicht so viele Leute ins Stadion gebracht wie heutzutage. Das heißt, es gibt aus der Zeit, aus den 80er Jahren, gibt es die ersten Forschungen. Und da wird immer wieder darauf verwiesen, dass in den 70er Jahren es scheinbar noch anders war. Also, dass es zumindest nicht so diesen Rassismus gab und dass auch rechte Parolen oder nationalsozialistische Parolen und antisemitische Parolen nicht so stark aufgekommen sind. Ob das wirklich hundertprozentig so stimmt, ob man das wirklich so sagen kann, muss man so ein bisschen in Frage stellen, weil es natürlich komisch wäre, wenn es auf einmal auftaucht in den 80er Jahren, in den 70er Jahren so nicht gab. Aber in der Gesellschaft wahrnehmbar oder war, also in der Öffentlichkeit wahrgenommen, wird es ganz stark ab den 80er Jahren. Und ich glaube im Besonderen auch, weil die gewalttätigen Ausschreitungen zwischen Fußballfans sich nicht mehr auf Fußball beschränken, also auf das Stadion, sondern auch immer stärker ist zur Auseinandersetzung kommen, die in der Innenstadt zum Beispiel wahrnehmbar. Also die sind für den Rest der Gesellschaft wahrnehmbar. Es war nicht mehr so, dass Fußballfans untereinander im Stadion sind und da das machen, was von der Gesellschaft nicht wahrgenommen wird, sondern was auch in der Gesellschaft bemerkbar wurde. Und das gibt es auch in der DDR, dass halt diese Auswärtsspiele oder dass sich Fußballfans zum Beispiel in Berlin am Alexanderplatz treffen und es dort immer wieder zu gewalttätigen Ausschreitungen kommt. Und das ist ein Punkt, wo der Rest der Gesellschaft auf einmal wahrnimmt, da ist was, da gibt es gewalttätiges Verhalten. Das Problem ist natürlich auch noch der Rassismus und Nationalismus und Antisemitismus, der dahinter steht. Aber als großes Problem wird gesellschaftlich natürlich erstmal die Gewalt wahrgenommen, weil die wird als Bedrohung wahrgenommen. Und dementsprechend fangen an, sich dort dann Leute damit zu beschäftigen, warum ist das eigentlich so? Oder gibt es Erklärungen dafür? Es kann gut sein, dass das, was in den 70er Jahren schon war, damit einfach übersehen wird oder übersehen wurde.
Jetzt finde ich das Interessante an deinem Ansatz, dass du ja nicht nur einfach Antisemitismus im Fußballkontext dokumentierst, sondern dass du ja so analytisch herangehst und nach einer Funktionsweise des Antisemitismus im Fußball fragst. Und das hieße ja, die Frage zu stellen, bieten bestimmte Formen von Wettkampf, von Rivalität, von Gegnerschaft auch unter Fans, inwiefern bietet das möglicherweise eine besonders günstige Grundlage für antisemitische Denkweisen?
Ja, mein Ansatz in dem Buch ist, nochmal deutlich zu beschreiben, was eigentlich in Fanszenen passiert mit Identifikationsbildung, Vergemeinschaftung. Und dass es aufgrund dieser Vergemeinschaftung und eines Ablehnens eines gegnerischen Teams naheliegend ist, Abwertungen zu benutzen, die ich gesellschaftlich erlerne. Um das nochmal zu erklären oder ein bisschen anders zu erklären, ist, warum Fußballfans besser oder schlechter sind als die anderen Fußballfans, ist erstmal ein ganz großes Konstrukt. Und dieses Konstrukt muss man füllen. Und da gibt es ja verschiedene Strategien von Fans. Also es wird über eine angebliche Tradition von Vereinen gemacht. Es wird darüber gemacht, dass die gegnerischen Fans halt aus irgendeinem oder der gegnerische Verein aus irgendeinem Grund nicht so gut sein soll wie der eigene. Dieses Konstrukt wird oft mit Abwertung und Schmähungen gefüllt. Das heißt, wenn man den Gegner abwertet, stellt man sich selber gleichzeitig als etwas Höheres, Besseres dar und der Gegner ist in dem Fall etwas Schlechteres. Das funktioniert aber mit manchen Diskriminierungsarten vielleicht auch nicht immer ganz gut. Also wenn man zum Beispiel Rassismus nehmen würde, kann es ja sein, dass der rassistisch beschimpfte gegnerische Verein gegen einen gewinnt. Rassismus hat aber immer was mit Machtstrukturen, wo man sich selber als der Machtvollere wahrnimmt, als was Besseres. Warum sollte aber der gegnerische Verein dann dauernd gegen den eigenen Verein gewinnen? Da funktioniert diese Logik nicht mehr. Antisemitismus bietet es an, über seine Verschwörungsstereotype und anderen antisemitischen Stereotypen dem Gegner eine Macht zuzugestehen und zu sagen, man ist selber ja ein Opfer von dieser Macht. Deswegen glaube ich, dass in manchen Situationen sich Antisemitismus eigentlich sehr gut innerhalb dieser Fanlogik und Abwertungslogik anbietet zu benutzen oder darauf zurückzugreifen, weil man damit halt genau solche, auch so eine Opferrolle beschreiben kann. Und das wird sehr gerne von Fußballfans gemacht, sich selber als Opfer zu beschreiben von einem Äußeren oder die gegnerischen Vereine, die mehr Geld haben und teurere Spieler kaufen können. Und das damit zu erklären, da greifen halt manche auch auf Antisemitismus zurück.
Wenn du nun sagst, es wird sozusagen zur Abwertung der gegnerischen Mannschaft, wird zurückgegriffen auf Diskriminierungsschemata, die man aber in der Gesellschaft erlernt hat. Das hieße ja, dass sozusagen die Verbreitung des Antisemitismus wäre dann auch die Voraussetzung dafür, um darauf zurückgreifen zu können.
Ja, würde ich so sehen, auf jeden Fall. Also die Diskriminierungstypen, die man insgesamt im Fußball findet, kommen aus der Gesellschaft. Aber es gibt eine Sache, die es etwas verändert. Und ich möchte das damit gar nicht verharmlosen oder ähnliches, aber ich möchte darauf hinweisen, dass in so einer Fußballlogik es so eine Parallelwelt gibt. Das heißt, das gesellschaftlich erlernte Verhalten findet zwar im Stadion seine Anwendung, aber von den Protagonisten, die dort daran beteiligt sind, also von Fans, ne, und es geht ja nicht gegen die gegnerische Mannschaft, sondern meistens gegen die gegnerischen Fans und allgemein gegen den gegnerischen Verein. Die Spieler auf dem Platz sind oft davon gar nicht betroffen. Wird ja so getan, als ob Fußball so außerhalb der Gesellschaft ist. Und es gibt eine sehr, sehr große Akzeptanz dafür, Fußball als etwas zu sehen, wo man sich mal gehen lassen kann, wo auch gesellschaftlich gesetzte Grenzen nicht so wirkmächtig sind oder nicht so durchgesetzt werden sollen sogar, wie gesellschaftlich. Das bedeutet, also das gelernte Verhalten, was ich von der Gesellschaft aus mitbringe, wende ich auch im Fußball an. Wenn es dort aber zu Kritiken daran kommt, wird ganz schnell darauf verwiesen, naja, hier ist Fußball, hier ist Alkohol, ist ein Spiel, hier ist insgesamt eine Situation, wo Leute auch mal aus sich rausgehen können, nicht über jedes Wort nachdenken müssen. Da wird sehr stark eine Trennung gemacht von Gesellschaft und damit werden aber diese Diskriminierungen, die im Fußball und halt Antisemitismus als eine Diskriminierungsart, ja, verharmlost. Und was aber auch noch interessant ist, ist, dass es gesellschaftlich die Forschung sagt, dass es bis in die 90er, bis in den Anfang der 2000er Jahre ein sehr, sehr starkes Tabu gab von Antisemitismus gesellschaftlich. Das heißt, insgesamt über Judentum, über Juden, auch über die Geschichte, die NS-Geschichte, über Holocaust öffentlich zu reden, unterlag eher ein Tabu, als dass es gesellschaftlich akzeptiert war. Wenn man sich das aber anguckt mit Fußball und sagt, spätestens ab Anfang der 80er Jahre taucht es immer stärker auf, dass antisemitische Gesänge auftauchen oder antisemitische Beschimpfungen stattfinden, dann kann man hier sehen, da ist etwas im Stadion, was gesellschaftlich noch nicht so ist. Also, dass halt in den 80er Jahren und in den 90er Jahren schon viel, viel offener Antisemitismus im Stadion auftauchen konnte, was gesellschaftlich immer noch sehr stark tabuisiert war. Das heißt, Fußball hätte an dem Punkt eigentlich eine Art Vorreiterrolle. Und wenn man das Verhalten, was man dort mitkriegt auch, ne? Wenn ich als jugendlicher Fußballfan ins Stadion gehe und mitkriege, dass da die ganze Zeit jemand rassistisch beschimpft wird, dass es normal ist, antisemitische Gesänge anzustimmen, dann passiert etwas mit mir. Das macht etwas mit mir. Das heißt, diese Diskriminierungsarten, die ich dort lerne, nehme ich natürlich auch wieder in meinen normalen Alltag mit zurück, der außerhalb von Fußball stattfindet. Bedeutet, ich weise da auch darauf hin, dass es nicht immer nur dieses eine Richtung gibt, Gesellschaft auf Fußball und es wird was von der Gesellschaft in den Fußball reingetragen, sondern dass dort was damit auch passiert und dass es auch eine Rückwirkung auf die Gesellschaft hat. Und das, finde ich, wird bisher sehr, sehr oft übersehen oder nicht thematisiert in den Auseinandersetzungen um Antisemitismus, aber auch anderen Diskriminierungsarten im Fußball.
Fußball als Parallelgesellschaft, was als Entschuldigung auch eingeführt wird, wie du das sagst, dass sozusagen es Antisemitismus im Fußball gibt. Du weist gleichzeitig darauf hin, es gibt im Fußball eine Vorreiterrolle, was Ausprägung von Antisemitismus zum Beispiel betrifft. Dann finde ich, schließt sich für mich die Frage an, inwiefern gibt es auch eine spezifische Ausprägung des Antisemitismus im Fußball? Also sozusagen kann man von einem spezifischen Fußball-Antisemitismus auch sprechen, der ganz bestimmte Stereotype und Bilder hervorbringt?
Das ist schwer, weil Antisemitismus für jeden, und das ist, glaube ich, auch mit anderen Diskriminierungstypen so, für jeden Menschen immer was anderes bedeutet, was man da jetzt mit verbindet und was nicht. Aber was es Spezielles gibt, Spezifisches, ist etwas, was ich als Fußball-Antisemitismus beschreibe. In dem Buch, was veröffentlicht worden ist, geht es auch sehr stark darum, zu versuchen, die Begründungen derjenigen auch darzustellen und zu analysieren, die antisemitische Parolen mitrufen in manchen Situationen, aber von sich selber die Meinung sagt, sie sind keine Antisemiten, sie sind keine Rechten. Und das taucht zum Beispiel immer wieder auf, wenn es zu sogenannten Derby-Situationen kommt. Das heißt, es gibt bestimmte Vereine, wo der Hass der verschiedenen Fanszenen aufeinander sehr, sehr, sehr stark ist und wo in manchen Situationen auf einmal hunderte von Fans antisemitische Gesänge mitrufen oder mit singen. Dieses Phänomen, so bin ich der Meinung, kann man nur im Fußball beobachten. Man kann nur dort beobachten, dass mehrere hundert, wenn nicht gar tausend Leute etwas mit, also antisemitische Gesänge mitsingen, die von sich aus der Meinung sind, Nein, wir sind eigentlich gar keiner, wir sind nicht antisemitisch. Ich würde das nie gegenüber einem Juden sagen. Das Verhalten ist ganz klar antisemitisch, was die Fans an dem Punkt zutage zeigen, also was die machen. Aber in der Selbstwahrnehmung wird es entschuldigt als nicht antisemitisches Verhalten und wird gestützt durch das, was ich gerade eben beschrieben habe, mit dieser Parallelwelt im Fußball, da herrschen andere Gesetze. Da muss man nicht alles so ernst nehmen. Und das verhindert wiederum aber auch eine Selbstreflexion und auch eine Kritik daran. Aber das Besondere ist, dass es gesellschaftlich eigentlich meiner Meinung nach nur im Fußball diesen Ort gibt, wo sich ganz, ganz, ganz viele Menschen an diesen antisemitischen Gesängen oder fast schon Ausschreitungen dran beteiligen.
Ich finde, dann schließt sich ganz automatisch die Frage an, wie gehen die Strukturen im Fußball denn eigentlich damit um, wenn es sozusagen so offenen Antisemitismus auch dort gibt. Also das wäre die Frage, wie gehen Vereine damit um, wie gehen Sportverbände damit um, wie gehen Fanstrukturen damit um, wo man ja erwarten müsste, okay, das wären genau die Strukturen, die irgendwie da einen Riegel vorschieben müssten, die sagen müssten, okay, wir verurteilen Antisemitismus, das muss bekämpft werden und sozusagen wir versuchen dieser Dynamik Einhalt zu gebieten. Was hast du da rausgefunden oder was beobachtest du da, was eben den Umgang dieser Strukturen betrifft mit Antisemitismus?
Na, es ist natürlich sehr unterschiedlich. Und man kann nicht sagen, es ist genau so und es zählt für alle. Es gibt Landesverbände oder Fußball-Landesverbände, die sich damit weiterhin schwer tun. Es gibt andere Verbände, die versuchen stärker gegenüber von der Diskriminierung vorzugehen und damit eingeschlossen auch Antisemitismus. Bei Fanstrukturen ist es genauso. Es gibt Fanstrukturen, die gegen Diskriminierung arbeiten und sich dagegen stellen. Die versuchen da natürlich anzusetzen und warten ganz oft darauf, dass auch die Verbände und die Vereine stärker nachziehen würden. Es gibt immer noch dieses Gefühl, Vereine und Verbände tun sich sehr schwer mit dem Problem Antisemitismus. Und es würde am liebsten, würden die meisten eigentlich einfach dieses Problem nicht haben. Solange aber Verbände, Vereine, aber auch auch große Teile von Fans sehen, es nicht als Problem ansehen, also dass es Antisemitismus im Fußball gibt und das negieren, wird sich daran auch schwer nur was verändern. Weil erst an dem Punkt, wo gemeinschaftlich gesagt wird, hier gibt es ein Problem, wir wollen daran ansetzen, wir wollen es verändern, dann kann man es auch verändern. Was auch Fanstrukturen angeht. Genau, wenn dieses Bild weiterhin hochgehalten wird, im Fußball kann man mal über die Grenzen schlagen. Man kann sich auch so gerieren, wie es gesellschaftlich an manchen Punkten stärker ein Tabu ist. Ich würde ja überhaupt nicht sagen, dass es immer so ist, dass es überall, also auch Antisemitismus ist nicht gesellschaftlich überall ein Tabu, aber es wird so angenommen. Ne? Aber solange das auch nicht mal hinterfragt wird, was passiert da eigentlich? Warum sind die Gegner auf so ablehnenswert, so verabscheuenswürdig? Und das wird ja akzeptiert, dass Diskriminierung und Schmähung anerkannt sind und akzeptiert werden in der breiten Masse von Fußballfans, das ist ein Punkt, den muss man anfangen zu hinterfragen. Also man muss wirklich fragen, was passiert hier eigentlich innerhalb von Fanszenen? Was wird auch von Vereinen mit hochgehalten für eine Sicht auf die Gegner? Warum muss es überhaupt diese Schmähung geben? Oder warum, also muss ist natürlich in Anführungsstrichen gesetzt, ne? Warum tauchen die dauernd auf? Warum wird nicht einfach der eigenen Mannschaft zugejubelt? Warum werden die gegnerischen Fans nicht begrüßt? Schön, dass ihr hergekommen seid, ihr habt einen langen Weg gehabt, wir hoffen, wir haben heute ein schönes Fußballspiel oder ähnliches. Aber nein, die werden im Zweifelsfall als Arschlöcher, wie auch immer, bezeichnet. Also solange sich da auch dran nichts ändert, wird es weiterhin den Nährboden oder den Grund geben, der Antisemitismus auch mitbereitet. Weil gesellschaftlich sehen wir gerade, dass Antisemitismus tendenziell scheinbar auf dem Vormarsch ist. Dann werden wir den Fußball natürlich auch schwer zurückdrängen können. Vor allem in Verbindung mit dieser Akzeptanz von einer Abwertungskultur.